Arten sind das neue Öl. Diesen Satz hat man doch oft gehört in den letzten 10 Jahren. Nur wenn man dann in den Unternehmen anfängt, nach diesem Öl zu bohren, nach Daten zu bohren, dann stellt man fest, dass es gar nicht so einfach ist. Da kommt manchmal Öl raus, manchmal kommt auch nur Wasser raus, manchmal kommt auch irgendwas raus, was man gar nicht kennt oder verwerten kann. Und vor allem, es ist unzusammenhängend und es ist sehr schwierig herauszufinden, wer hat wo im Unternehmen welche Daten. Das ist ein großes Problem, denn gleichzeitig brauchen wir Daten, um Entscheidungen zu treffen, um neue Dienste zu ermöglichen. Und wir brauchen Daten mehr denn je, um das Chaos und die Komplexität zu bändigen, die wir in den letzten Jahrzehnten überall entfacht haben. Ganz besonders trifft das auch auf die Automobilindustrie zu. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Philipp Noll jemanden bei uns im Podcast haben, der ein Startup oder vielleicht auch schon ein Grown-up gestartet hat, um dieser Datenfrage Herr zu werden. Herzlich willkommen bei uns, Philipp, im Podcast.
Vielen Dank, lieber Christoph.
Ja, Spread AI ist mit dein Baby. Du bist Co-Founder von einer Firma, die es schon seit einigen Jahren versucht, irgendwie in diesem Datenchaos den Unternehmen zu helfen, tatsächlich die Schätze, die sie doch in all ihren verschiedenen Silos und Bereichen haben, zu heben. Bevor wir auf Spread AI eingehen, ist das ein Startup? Ist das ein Grown-up? Wie würdest du denn euren Zustand heute beschreiben?
Also wir beschreiben heute den Zustand als Scale-up, weil natürlich wir sind 5 Jahre alt und wir müssen halt oder wir skalieren. Das ist im Endeffekt, was wir tun gerade. Deswegen zeichnet man diese Phase als Scale-up.
Also Industrialisierung von einer coolen Grundidee. Eure Grundidee ist eigentlich ja eine Idee, die es in einer idealen Welt gar nicht geben sollte. Denn die Firmen reden ja ganz viel davon, dass sie ja ihre Tools, ihre Prozesse miteinander Ende zu Ende verknüpfen und so weiter. Digital Thread, digitaler Zwilling, wie auch immer dieses Schlagwort heißt. Was ist denn so die Realität, auf die ihr trefft in den Unternehmen? Was ist denn davon tatsächlich schon Wirklichkeit?
Ja, also natürlich, ob es jetzt in der idealen Welt uns nicht geben würde, weiß ich nicht. Aber wir sind ja Gott sei Dank in der Realität und wir sind immer relativ nah, würde ich sagen, an der Realität dran. Ja, was ist Wirklichkeit? Im Endeffekt die Herausforderungen, die wir heute sehen, ne, durch software-definierte Vehicles oder auch in anderen Branchen haben wir das genauso. Software-defined Products führt im Endeffekt dazu, dass du heute ein durchgängiges Wissen deiner Produkte brauchst, was du halt vor 10, 15 Jahren noch nicht brauchtest, weil im Endeffekt da noch nicht so viele Software-Module, so viel Elektrik, Elektronik irgendwie miteinander in diesen Produkten interagiert hat. Und das ist einfach noch nicht up-to-date. Also ich sage mal, bei unseren Kunden ist es eigentlich kein Skill-Problem jetzt der Ingenieurinnen und Ingenieure. Es ist im Endeffekt wirklich eine Verfügbarkeit von Informationen. Also wir trennen auch immer, du hast es in der Intro gesagt, Data is the new oil. Wir sagen eigentlich, Information ist der Golddust. Also könnte man vielleicht sogar sagen, Information ist the new oil. Weil es gibt ganz, ganz viele Daten und die haben unterschiedlichste Strukturen. Und unsere Kunden, denen fällt es halt sehr schwer, die wesentlichen Informationen verfügbar zu machen. Und da helfen wir. Und genau das ist eigentlich der Punkt.
Also das wenn ich alles, jetzt mal ein bisschen zurückspule, ja, Philipp, also du hast gesagt 10, 15 Jahre, da haben die Fahrzeuge ja gerade angefangen, so untereinander vernetzt zu sein, also in sich vernetzt zu sein. Die Steuergeräte, die verschiedenen Domänen machen, der eine macht das Fenster hoch und runter, der nächste zeigt ein Navigationssystem an. Und dann gibt es aber auch noch Dinge außerhalb des Fahrzeugs, also da ist zum Beispiel eine Werkstatt, die das reparieren muss und so weiter. Und wenn ich da selber zurückschaue, dann hat da jede Abteilung, jedes Team hat da irgendwie seinen Prozess gehabt, hat seine Daten da irgendwie abgelegt. Das war am Anfang ein Desktop, dann hat man es irgendwo in den Data Lake gepackt. So, aber das war alles so von unten nach oben. Was passiert denn, wenn jetzt so eine heterogene, gewachsene Landschaft dann auf einmal ganz andere Fragen beantworten soll?
Das sehen wir ja heute. Also unsere Kunden tun sich ja, oder die gesamte Branche tut sich sehr schwer damit. Also eine banale, jetzt nicht eine banale Funktion, aber eine Funktion, die verändert wurde in den letzten 10 Jahren, heute im Falle von Fehlern, im Falle von Änderungen schnell ans Laufen zu bekommen. Das ging in der Vergangenheit durch diese Domänengetriebenheit wesentlich einfacher, ganz einfach aus dem Grund, weil auch viel weniger Menschen involviert waren. Keyless Go Funktion, ja, also der Schlüssel bleibt in der Tasche und man macht im Endeffekt die Tür einfach nur mit dem Griff in den Türgriff auf. Diese Funktion hat sich in den letzten 10, 15 Jahren dahingehend verändert. Jetzt ist es gar nicht für die Kunden gar nicht merkbar. Aber in der Technik bedurfte es früher ungefähr 3 Ingenieurinnen und Ingenieure, um diese Funktion wirklich an den Start zu bringen. Also das heißt, wenn ich Fehler hatte, musste ich einen von diesen dreien fragen. Wenn ich Änderungen hatte, dann wussten die anderen beiden meist Bescheid, weil die drei kannten sich ja auch gut. Aber heute sind das 15 Personen für im Endeffekt genau die gleiche Funktionalität. Und wenn ich da einen Fehler habe, dann muss ich nicht mehr nur einen von meinen beiden Freunden fragen, sondern völlig unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Domänen. Und das ist alleine schon ein Riesentreiber der Ineffizienz, um diese Sachen an den Start zu bringen. Das heißt,
Ich
unsere Kunden sind wesentlich weniger weit, was die Durchgängigkeit betrifft, als sie eigentlich müssten.
würde da gerne mal einhaken und als Kontext die Spielwiese Auto kurz verlassen. Ich mache was, was ich vermute, ähnlich ist zu dem, was ihr vor 5 Jahren angefangen habt, mit der öffentlichen Verwaltung. Ja, auch dort ist ja sozusagen zunehmende Digitalisierung und Daten etwas, was wir auffinden. Und ich erschrecke gerade ein bisschen bei dem Schlüsselbeispiel, weil es sich so anhört, als wäre zwischen diesem ersten Schritt, überhaupt Dinge zu digitalisieren, Daten weiterzugeben, und einem funktionierenden Prozess, der nicht zusätzliche Leute hinzufügt, sondern eigentlich den ganzen Prozess schlanker macht, eine Kurve, bei der man falsch abbiegen kann. Also wie ist das passiert, dass das anstatt einfacher schwieriger wurde?
Naja, also es gibt ja also da muss man natürlich ja dick deep, ja. Also früher hatte man sehr viele Steuergeräte und die Steuergeräte sind ja über Zeit gewachsen, weil immer mehr und mehr Funktionen dazukamen, hat man im Endeffekt immer wieder neue Geräte introduced und in die Produkte hineingebracht. Und davon möchte man natürlich weg, damit man im Endeffekt Upgrades, Updates in dem Feld, neue Funktionen heute entwickeln kann und in ein Auto, was vor 1, 2 Jahren oder in ein Produkt, was vor 1, 2 Jahren verkauft wurde, introducen kann. Also all solche Geschichten. Das möchte man ja im Endeffekt ermöglichen, so wie das auch neue Player heute tun. Das ist im Defense-Bereich oder sowas, das ist genau das Gleiche. Ja, das ist man gerade auf dem gleichen Track, weil man natürlich irgendwie den Panzer, der heute verkauft wird, in 5 Jahren irgendwie upgraden möchte, dass er immer noch den aktuellsten Stand der Technik auch in 5 Jahren hat. Also das heißt, die Benefits durch diesen Move sind ja vollkommen klar und auch richtig. Aber was damit passiert ist, ich habe die Arbeitsweise in meinem Unternehmen nicht maßgeblich dahingehend verändert, dass ich genau für diese technische Herausforderung gewappnet bin.
Okay.
Und das ist eigentlich die Herausforderung, die wir heute sehen. Also in der digitalen, in der Verwaltung ist, glaube ich, diese technologische Veränderung etwas anders als im Endeffekt in solchen komplexen mechatronischen Systemen wie ja, Autos, Flugzeuge etc.
Ein zweiter Aspekt könnte sein, Philipp, natürlich haben sich auch die Anforderungen massiv verändert. Ich meine, vor 15 Jahren war das Thema Cyber Security noch ein ganz anderes. Die Anforderungen, also das ganze Thema Updatebarkeit von Fahrzeugen und so weiter, sind gestiegen. Und wir sehen, aber ich glaube auch nicht nur diese technischen Schulden, also das heißt, dass die Architekturen sich noch anpassen müssen, sondern eben auch Organisationen, Tools, wie du gesagt hast. Jetzt haben wir ja wie so ein großes, sehr großes Einkaufszentrum in jedem Raum. Hat irgendjemand sich eingerichtet und optimiert, ja, bis zu den Sanitäranlagen. Jeder hat so seine Daten, seine Tools und ist eigentlich erstmal happy. Und jetzt gibt es diese Anforderung, dass doch diese ganzen Räumlichkeiten miteinander eng zusammenarbeiten sollten. Wie geht ihr denn da vor? Denn bislang war die Idee immer, naja gut, wir schreiben eine Spezifikation, schreiben es alles so runter, wie was vernetzt sein soll. Und dann entsteht da so ein Monolith, wie man so schön sagt, also was ganz Großes, ein Riesenprojekt. Und dann warten wir einfach 5 Jahre und dann ist es auch schon da. Was ist denn euer Ansatz von Spread AI? Wie kann man denn diese Probleme viel intelligenter lösen als bislang?
Ja, also eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben, genau wie du sagst, es gibt mehr Funktionen, mehr insbesondere digitale Funktionen. Also ich sage immer, du kennst mich, ich mache immer gerne drei Punkte. Nummer eins ist, was treibt gerade diese Branchen, ist mehr Funktionen, mehr Anforderungen etc. Also alles, was von außen kommt, was ich im Endeffekt erweitern möchte. Das zweite ist genau das, was ich eben sagte, dieses Zerschneiden und die Erweiterung von Verantwortlichkeiten in Funktionalität. Und das dritte ist halt die Organisation der Kunden. Ja, häufig sind das Matrix-Organisationen, die führen ja jetzt nicht dazu, dass man super effizient ist. Wie wir vorgehen, also es hat viele Vorteile, ja, aber es hat auch im Endeffekt einige Pitfalls, ne? Gerade wenn der ganze Bums vernetzt ist, ist die Matrix immer mal wieder schwierig, weil es natürlich organisatorische Hürden sind. Also jetzt nicht rausstellen, dass ich der Hater bin der Matrix-Org. Aber wie gehen wir vor? Wir haben im Endeffekt unsere Technologie, ja, sind drei Layer auch, welch Wunder. Der Layer Nummer eins geht um Rapid Ingestion. Also das heißt, wie komme ich an Informationen ran, beziehungsweise wie komme ich an Daten ran? Zweiter Layer Product Twin, der dritte Action Cloud. Der erste ist essentiell für die Vorgehensweise, weil unsere Kunden haben in der Regel große PLM, ALM, ERP-Lösungen in ihrem Hause. So, wir haben Konnektoren zu diesen großen Systemen, die unsere Kunden sich anhand von ihren Bedürfnissen noch etwas anpassen können, weil man sieht nicht immer out of the box PLM-Lösung in place. Das zweite ist, der Product Twin, der ist bei all unseren Kunden identisch. Das heißt, das ist ein offenes Informationsmodell. Da machen wir nämlich genau diesen Switch, dass wir Daten, die wir rausziehen aus den Systemen, automatisch mit Kontext versorgen und Daten plus Kontext gleich Information. Und auf dieser Basis haben wir fünf Core Solutions sowie Agenten, ja, die unseren Kunden helfen, ihre Probleme zu lösen. Das heißt, im Endeffekt ist es so, wir brauchen natürlich die Daten, um die richtigen Informationen zu erstellen. Deswegen haben wir sehr viel investiert in Konnektoren und in ein schnelles Anbinden von den wesentlichen Datenquellen. Und dann kann ich im Endeffekt skalieren und vom einen Use Case auf den nächsten immer wieder die gleichen Dinge verwenden.
Kannst du mir das an dem Beispiel Tür und Schlüssel nochmal kurz erklären? Was ist da der Kontext, den ihr dazu bringt?
Ja, also im Endeffekt, was halt in so einer Quelle rauskommt, ja, es gibt im Endeffekt eine Quelle, die kümmert sich um die Architektur, also das heißt, wie kommuniziert welches Gerät mit irgendeinem anderen. Dann gibt es ein anderes System, dort ist im Endeffekt festgehalten, welche Softwaremodule existieren und was müssen diese Softwaremodule können. Dann gibt es ein drittes System, was die Varianten managt, Stückliste im Endeffekt hinterher im späteren Fall des Entwicklungsprozesses. Und wir haben im Endeffekt drei Konnektoren, ja, zu diesem System und dieser Konnektor gibt automatisch mit, was in dieser Quelle ist denn jetzt wirklich die wesentliche Information über das Signal, was von A nach B geliefert wird. Weil das ändert sich ja in den, ich sage, in den Datenmodellen von Kunde zu Kunde, definieren das in dieser Quelle die Kunden unterschiedlich. Das ist im Endeffekt, was diese Konnektoren können. Die transportieren genau, sagen, ach, das ist das Signal bei Kunde A, ja, ist bei uns in dem, ich sage mal, standardisierten Modell immer Feld Nummer 38, ja, in dem Knowledge Graph. Und damit hast du im Endeffekt den Kontext mitgegeben, was dahinter steckt, hinter diesem Datenpunkt, den der Kunde in seinem Quellsystem hat. Also ja, wir räumen auf, Christoph, wir räumen viel auf.
Absolut. Aber es ist eben auch mehr. Also ihr schafft ja, ich glaube, das Thema Kontext ist ein ganz großes Schlüsselwort hier. Ihr schafft tatsächlich zu den Datenquellen eben auch die Bedeutung mit dran und vereinheitlicht auch die Bedeutung. Wer ist denn in so einer großen Organisation für dieses Thema eigentlich verantwortlich? Also wer sind denn eure Kunden und wie geht ihr da vor? Weil ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist.
Naja, also meistens die, die den größten Pain haben. Und das ist bei unseren Kunden, also was ist essentiell für das Unternehmen an sich, dass natürlich die Produkte mit der gewünschten Funktionalität in einer hohen Qualität schnell auf den Markt kommen. Wer hat diese Verantwortung, dass das passiert und wer hat am größten Pain in diesem gesamten Prozess? Das sind in der Regel im ersten Schritt die Produktlinienverantwortlichen, würde ich sie mal nennen. Heißen unterschiedlich natürlich bei unseren Kunden, aber die müssen sicherstellen, dass eine bestimmte Produktlinie in Time und Budget in den Markt kommt. Und das natürlich in 100% Qualität. Und die Herren und Damen, in dieser Rolle, denen fehlt natürlich die Transparenz. Das heißt, denen fällt es sehr schwer, wirklich das Budget, was sie zur Verfügung haben, an der richtigen Stelle zu investieren, um dieses Produkt hinterher wirklich über die Ziellinie zu schieben. Das heißt, das sind typische Personas, ich sag mal Bayer-Personas von unserer Lösung, die diese Transparenz benötigen. Und deren Mitarbeitenden freuen sich sehr, wenn sie eine höhere Transparenz haben und eine Hilfe haben, um die gesamten Fehler schnellstmöglich, also Entwicklungsbugs, ja, um die schnellstmöglich zu identifizieren und abzustellen. Genauso im Integration, Verifikations- und Validierungsbereich, weil die Leute haben natürlich den Schmerz. Wir sehen heute in der Industrie viel Try and Error. Und wer macht das? Das machen die IVV-Bereiche. Und dahingehend haben natürlich auch die Ingenieure viel Pain. Also im Endeffekt ist es eigentlich ultimativ C-Level. Klar, es ist der CTO, es ist der CEO, weil beide natürlich sicherstellen müssen, dass die Fahrzeuge in den Markt kommen. Und dann die Ingenieurinnen und Ingenieure in fast allen Domänen, wenn es jetzt mechanical only ist, weniger, aber alles, wo im Endeffekt irgendein Signal fließt, ein Strom fließt, die Ingenieure und Ingenieure und deren Manager haben dadurch Benefits.
Habt ihr da Situationen, in denen die IT oder, ich glaube, du hast ein anderes Abkürzung verwendet, die Abteilungen in-house das blockieren, dass das eigentlich unangenehm ist, wenn ihr da reinkommt?
Ja, also es gibt...
Wir sind unter uns und das offen reden.
Ja, es ist natürlich, es gibt immer solche Situationen. Ja. Wir sind ja eigentlich nur in Großkonzernen. Also unser kleinster Kunde hat irgendwie einen Umsatz von knapp 10 Milliarden. Also wir sind nur in Großkonzernen unterwegs. Natürlich gibt es da auch viele Governance- und IT-Themen. Und also, was passiert? Wir werden häufig so wahrgenommen, als ob ich, okay, ich mache das jetzt mit Spread, das bringt mir dann auf einmal Value, aber strategisch habe ich ja den absoluten Lock-in-Effekt. Ja, das ist im Endeffekt häufig eine Abwehrreaktion, die wir identifizieren von so Zentral- oder IT-Bereichen. Aber das kann man eigentlich auflösen. Und das ist halt, in der Wirklichkeit ist es auch nicht so. Ja, also wir zeichnen uns nicht dadurch aus, was de facto auch andere natürlich in der Branche tun, dass der Kunde unmittelbar, ja, sich mit uns verheiratet und damit eine volle Abhängigkeit hat. Das ist ja eben genau einer der USPs, die wir haben, dass wir sagen, hey, die Konnektoren sind offen für dich, das ganze, ne, Informationsmodell, der zweite Layer ist komplett offen für dich. Und du kannst dir sogar oben hinterher andere Core-Solutions bauen, ja, kannst du dir selber machen in unserem Tooling. Also die Offenheit, die wir mitbringen, bringt niemand mit. Und das ist eigentlich ein USP, aber natürlich diese Abwehrhaltung existiert. Und bei den Kunden, wo wir unterwegs sind, haben wir die in der Regel aufgelöst. Und ja.
Sprichst jetzt ja erstmal sozusagen den Sales-Prozess an. Was ihr aber anstoßt, ist ja, und ich hatte ja am Anfang so ein bisschen provokant gesagt, ja, dürft es diese Probleme überhaupt geben? Ja, natürlich. Also ich glaube, das, was ihr anstoßt, ist eine grundlegende Transformation, wie man eigentlich seine Prozesse denkt, wie man die Organisation aufbaut, wie man das Produkt entwickelt. Und ihr liefert Teile dieses Betriebssystems, also nicht nur in Software gesprochen, sondern auch der Abläufe, der Prozesse und so weiter. Und das ist ja durchaus eine Veränderung zu einer Situation, wo bislang jedes Team, jeder Fachbereich sich eigentlich mit sich selbst genug war und dann nach außen Vernetzung hatte. Und wir feststellen, dass wir eben vor dieser vertikalen Ausrichtung sehr stark zu einer nicht nur horizontalen Ausrichtung gehen, sondern eher zu einer Vernetzung von ganz vielen Elementen. Und das bildet ihr ab. Wie stark ist denn auch, wenn ihr jetzt euer Produkt, eure Dienstleistungen einbringt, auch dieser Veränderungsaspekt dann Teil der Gespräche? Also geht es nicht auch sehr stark darum, einfach zu erklären, wie sind denn die Paradigmen, wie heute oder zukünftig Produkte entwickelt?
Also wir verkaufen unsere Technologie, ne? Also wir verkaufen Software. Dienstleistungen in der Regel nicht. Bei manchen Key-Accounts helfen wir natürlich auch im Training und in Schulungen etc. Und onboarden unsere Nutzer dementsprechend. Den Veränderungsprozess, da sehe ich eigentlich eher Christoph bei zum Beispiel deiner Mannschaft, ja, den Auftrag dort im Endeffekt mitzumachen und den Kunden zu helfen. die Veränderung passiert einfach, weil der ultimative Druck und was ultimativ für das Unternehmen, also unsere Kunden wichtig ist, ist natürlich die Produkte fertig zu kriegen und an den Markt zu bringen. Weil sonst gibt es keinen Umsatz mehr, ja, Feierabend. Und deswegen passiert das so oder so. Und die Ingenieurinnen und Ingenieure sehen das ja auch und die wissen ganz genau, mein wichtigster Job ist gerade, meine Komponente an den Start zu bringen. Und alles, was ich da brauche, also haben kann, um dort besser und effektiver zu werden, nutzen sie einfach. Und da muss man im Endeffekt natürlich schauen, dass man als Unternehmen da eine Governance-Funktion drauf hat und da die entsprechenden Prozesse auch zusieht, dass man die bestehenden Prozesse vielleicht auch verschlankt, weil viele Sachen werden damit auch obsolet. Und da helfen wir hemdsärmlich, würde ich sagen. Aber das ist auch nicht unser Business. Wir stellen die Technologie zur Verfügung, um diese Probleme zu lösen. Wie genau der Kunde operiert, dafür gibt es andere, die dabei unterstützen, wie zum Beispiel unsere Freunde von Accenture.
Philipp, du hattest vorhin gesagt, ihr seid im Scale-Up. Wie muss ich das verstehen? Also fehlt es euch an Programmierern oder kommt da die KI um die Ecke und das ist eigentlich gar nicht das Thema? Was fehlt es euch an Leuten? Fehlt es euch an, also was wird da skaliert und wo hängt es? Also hängt klingt so, als würde es nicht klappen, aber wo ist die Herausforderung?
Ja, also es ist schon ein Unterschied, ob man 500 User hat oder 5 Millionen. Und auf dem Weg sind wir ja. Das heißt, es ist jetzt gar nicht, es muss ja nicht immer an irgendwas hängen, aber die Challenge ist einfach, dass wir wachsen müssen und dass wir auch die letzten Jahre ja immer wieder uns verdoppelt oder auch teilweise verdreifacht haben. Und diesen Weg müssen wir weiter beschreiten. Und das Blöde ist daran, dass die absoluten Zahlen dementsprechend größer werden. Und das ist einfach eine Challenge, weil klar, das Unternehmen, auch unsere Organisation, ja, wir verändern uns mindestens alle 6 Monate schon maßgeblich, weil einfach das Unternehmen zu führen mit 20 Mitarbeitenden immer eine ganz andere Sache ist als irgendwie mit 120, 130. Und diese Challenge jetzt in dem europäischen Markt auch, wir kommen aus dem Automotive, ja, wir haben Kunden auch in anderen Branchen, ja, aber die Durchdringung im Markt, gerade in den anderen Branchen, ist einfach noch nicht so existent wie jetzt zum Beispiel bei Automobilherstellern. Für uns, ja. Und das ist halt einfach eine Challenge. Also die Challenge ist, wir müssen und wollen möglichst schnell wachsen und möglichst viel Impact und Value bei unseren Kunden bringen. Und das herbert da immer an allem, ja. Also man merkt dann die Sachen, okay, das läuft doch nicht mehr so effizient. Wir müssen doch mehr Support, wir müssen doch mehr Value-Messungen bei unseren Kunden mit bereitstellen etc. Dann ist eine Branche im Umbruch. Da muss man schnell reagieren, ja. Dann kommen, ja, ich laufe ja auf der Hannover Messe, bin ich heute einmal kurz von Termin zu Termin gelaufen. Hier ist ja überall die AI-Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Genau.
Also es ändert sich ja auch einfach viel in der Technologie. Darauf müssen wir auch reagieren. Also das Unternehmen hoch zu skalieren und weiterhin einen entsprechenden Wachstum zu haben, ist Challenge. Aber ich kann jetzt nicht de facto sagen, es hapert an XY. Es hapert wie in jedem Unternehmen immer am Umsatz und am höheren Gewinn. Also das ist unser Problem. Ja, wir brauchen einfach mehr, immer mehr Umsatz, ja, so wie jeder.
Jetzt baut ihr ja mit dem, was ihr da bei euren Kunden implementiert, baut ihr eine fantastische Plattform auf, wo ich Daten konsolidiere, Zugriffe ermögliche und sogar mit Kontext versehe. Du hast das Stichwort AI schon im Mund genommen. Du hast auch vorhin mal Agent gesagt. Agentic AI ist ja die Idee, dass, naja, wie so beim Level 3 oder Level 4 beim autonomen Fahren, dass der Algorithmus anfängt, Dinge autonom zu machen. Da seid ihr doch mit Sicherheit auch dran. Und wie schnell oder wie anspruchsvoll gestaltet sich denn dieses Feld für euch?
Also das ist jetzt für uns an sich, das Thema ist nichts Neues, weil wir natürlich schon sehr lange in dem Bereich unterwegs sind. Wir haben damals Spread AI nicht nur die Website gekauft, weil es günstiger war als .com. Aber
der Hinweis für unsere Hörer, spread.ai, da seid ihr auf der Webseite.
Genau, also und wir haben uns natürlich damals auch entschieden, also auch vor mehreren Jahren, wir können jetzt nicht irgendwie Grundlagenforschung AI machen, da war ja auch schon eine OpenAI etc. waren ja auch schon lange unterwegs. Und einfach, weil es unglaublich kostenintensiv auch ist, ja, und wir gesagt haben, hey, das können wir nicht machen, wir müssen Fokus haben. Und der Fokus war dann für uns, Entwicklungsdaten der strukturierten Form uns darauf zu konzentrieren und wenn was um die Ecke kommt, schnell reagieren zu können, dass wir die unstrukturierten Informationen genauso speichern hinterher, wie wir auch dann die Sachen, die wir aus der strukturierten Form bei uns reinbringen. Und deswegen ging das eigentlich relativ schnell. Ja, wir haben das letztes Jahr gelauncht, Agentic Engineering Intelligence. Ja, also unsere Lösung ist ja Engineering Intelligence, eine Engineering Intelligence Plattform. Und wir haben im Endeffekt Agenten reingebracht. Das heißt, das war die sinnvollste und effizienteste Form, auch unser Produkt dahingehend zu erweitern. Und genau, deswegen nutzen heute unsere Kunden, ja, wir stellen da sogar morgen noch was ganz Neues vor, auch hier auf der Messe und auch mit einem Partner-Case. Ist, glaube ich, schon released, gab es, glaube ich, gestern schon im Handelsblatt, also Bosch. Ja, wenn irgendwer noch heute auf die Messe geht oder morgen mal bei Bosch am Stand vorbeigehen, sich das anschauen. Aber Agenten in Verbindung mit den strukturierten Informationen, das ist die Zukunft und wir sehen sehr viel Value dort.
Bedeutet aber, dass ich tatsächlich die Daten nutzen kann und ohne großen Programmieraufwand selber als Kunde, als Ingenieurin, als Ingenieur dann AI einsetzen kann. Was wären denn so Aufgaben, die AI für mich machen könnte?
Also die größte Stärke, weil was ist der Vorteil? Der Vorteil von den Agenten ist, sie halluzinieren weniger als ein Riesensprachmodell und ich kann ihm im Endeffekt Aufgaben zuweisen. Die Aufgaben sind in der Regel relativ klein, das heißt, ich würde recht wenig der menschlichen Aufgabe dort nur ersetzen können mit einem Agenten. Deswegen haben wir gesagt, wir speichern eigentlich den Agenten und den Outcome, den er immer liefern kann, genauso in dem Informationsmodell. Dann würde ich im Endeffekt einen Prozess zu automatisieren oder eine Tätigkeit zu automatisieren, muss der Agent Informationen haben aus dem Produkt. Bei uns immer, ja, weil wir im Engineering und produktnahe Tätigkeiten reden. Dafür muss ich im Endeffekt den Agenten antrainieren. Ja, das kannst du selber bei uns machen. Du kannst ihm im Endeffekt die Informationen, also den Text mitgeben, was er wissen soll, ob das PDF ist oder Word, was immer, was auch immer. Und dann kannst du diese Agenten hintereinander setzen. Da haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Case. Da geht es um Plane-Tickets aus dem Feld. Was bedeutet das? Im Aftermarket nutzen Kunden wie wir drei, nutzen im Endeffekt ein Produkt, ein Auto oder eine Maschine. Und dann funktioniert irgendwas nicht, wir fahren in die Werkstatt. Die Werkstatt muss natürlich identifizieren, was sind die Verursacher, muss und schnell das Auto oder die Maschine wieder fixen. Und dann passiert häufig der Fall, gerade wenn ich 40, 50.000 Werkstätten around the globe habe, dass die Leute in unterschiedlichsten Sprachen sagen, hey, das und das funktioniert nicht, ich finde keine Abstellmaßnahme, was soll ich tun? Diese Claim-Tickets gibt es bei manchen Kunden Millionen, diese müssen im Endeffekt verarbeitet werden. Das geschieht heute durch Manpower, durch in der Regel hochbezahlte Ingenieurinnen, Ingenieure, die sich um After Sales, After Market Anfragen kümmern. Was haben wir gemacht? Wir haben im Endeffekt einen Agenten, der in der Lage ist, diese Claim-Tickets in unterschiedlichen Sprachen erstmal in einheitlich, in diesem Fall in Deutsch, zu übersetzen. Der zweite Agent sucht im Endeffekt die Key-Informationen dieser Tickets und vergleicht die mit schon vorhandenen Claim-Tickets. Der dritte sucht im Endeffekt in diesen, ne, gefilterten Tickets nach Requirements-Definition der Lastenhefte dieser Fahrzeuge. Und der dritte zeigt im Endeffekt an, welche Abstellmaßnahmen zur Verfügung stehen und gibt den Mitarbeitenden oder hinterher der Werkstatt die richtigen Reparaturleitfäden sowie die Komponenten, die beteiligt werden, die beteiligt sein könnten, etc. So, also haben wir da eigentlich ein Netzwerk von vier kleinen Agenten geschaffen. Level 1, Level 2, weitestgehend wegzuautomatisieren, weil diese Anfragen, die machen den Ingenieuren und Ingenieuren jetzt nun auch keinen Spaß. Die wollen ja eher, wenn rein, wenn es wirklich tricky wird, wo man wirklich ordentlich Hirnschmalz braucht. So, und das zeigt im Endeffekt Riesen-Impact und die Verbindung von geschriebenem Text, unstrukturierten Daten in Verbindung mit den Produktinformationen Und nur dann fliegen die Cases unseres Verständnisses nach im Engineering.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, denn die Idee, dass man ein LLM hat, also ein ChatGPT, der ist dann diese Blackbox, diese Zaubermaschine, die alles löst, das hat sich ja sehr schnell auch gezeigt, funktioniert so nicht in der Realität. Das, was wir jetzt sehen, ist ja so ein bisschen vergleichbar mit der Weiterentwicklung dieses Verbrennungsvorgangs beim Motor, ja, vor 140 Jahren. Also der kann alleine nur nicht sehr viel. Aber durch Engineering außenrum wird er auf einmal in sehr großen Anwendungsbereichen nutzbar. Also ihr ermöglicht das sehr schnell, sehr spezifisch auch, Probleme über die AI nicht nur zu lösen, sondern auch miteinander zu vernetzen, zu verknüpfen und damit dann praktisch so einen gesamten Use Case Ende zu Ende dann auch entsprechend umzusetzen. Du hast vorhin angesprochen, in anderen Branchen gibt es eigentlich ähnliche Herausforderungen. Automobil ist ja so ein schönes Beispiel, weil jeder Autos kennt und weil ich da auch arbeite und du auch. Wo haben wir denn ähnliche Fragestellungen? Also welche Branchen liegen denn bei euch auf der Roadmap als nächstes?
Also wir sind unterwegs und sehen da auch sehr viel Wachstum natürlich im Defense-Bereich. Der Bedarf nach unserer Lösung kommt ja aufgrund des Movements der Autokunden zum Beispiel im Bereich Software-Defined Vehicle. Im Defense gibt's gerade so eine Richtung, die heißt Software-Defined Defense System. Und da wollen wir natürlich jetzt zusehen, dass die Defense-Player dort vielleicht einige Learnings der Autobranche direkt mitmachen und da nicht hier und da über Sachen stolpern, die wir aus dem Auto schon kennen. Das ist der eine Bereich. Ja, dann Offroad sind wir unterwegs, ne, also Offroad-Vehicles, also alles in Agriculture etc. Und wo wir im Endeffekt sehr viel Potenzial sehen, sind wir noch nicht so viel unterwegs, aber ist im Machinery-Sektor. Aber aktuell Fokus, kurzfristiger Fokus für uns ist klar Auto, OEM und Tier 1, Defense, Army sowie auch Hersteller und Heavy Equipment. Heavy Equipment zählt dann das Agriculture-Thema mit.
Da muss ich euch beide fragen, was ist denn so ein Stolperstein gewesen im Automotive, den man vielleicht nicht mehr gehen muss? Und wie viele Jahre spart man da, wenn man ihn erfolgreich umschifft?
Christoph, das musst du doch jetzt mal beantworten.
Oh. Hier sitze ich im Podcast ja zum Glück mal auf der anderen Seite des Schreibtisches. Ja. Aber wenn du dir anschaust, ich glaube, eine Grundregel ist eben, alle Firmen, die erfolgreich sind, die haben irgendwann mal ein Problem gelöst, auf eine gute Weise. Und wir können es vielleicht vergleichen mal vor 20 Jahren ungefähr, ein bisschen länger her, da ist auf einmal zur Mechanik die Mechatronik dazugekommen. Ja, da ist also sowas wie Elektrik, Elektronik und so ein bisschen Software rein in die Autos. Und das, was man vorher gelernt hatte, das heißt, du löst Probleme, du machst aus den Lösungen, baust du Prozesse. Die Prozesse, da leben Menschen drin, die entwickeln sich ihre Tools, damit sie die Prozesse sauber durchführen können und so weiter. Und alles ist toll und alles ist lecker, solange bis sich halt das Problem löst und verändert. Also kommt ein neues Problem rein und das, was die Organisation gelernt hat, ist, sie nimmt die alten Lösungen und die alten Mindsets, auch die Budgetstrukturen, auch die hierarchischen Strukturen und sagt, das ist doch so wie letztes Mal. Ja, lass uns das doch mit den gleichen Lösungen angehen. Ein Beispiel, wir führen den Elektromotor nochmal ein. Ja, und dann sagen die Elektriker, sagen, das hat doch ein Kabel, ein Anschlusskabel, das ist doch Elektrik. Und die Motorenleute sagen, das ist so ein Motor, so. Und am Anfang streitet man sich und man kann sich eigentlich gar nicht einigen und geht gar nicht den Schritt zu sagen, das ist vielleicht was Neues, was Eigenständiges. Mit uns eigentlich immer diese ganzen Themen hinterher. Dann gibt es als zweites Element vielleicht sowas wie Moden. Ja, also wir haben im Prinzip das Thema Komponentenorientierung gehabt ganz früher. Dann sind wir zum Thema Systems Engineering. Ja, also Systeme, das war so eigentlich innerhalb des Fahrzeugs. Und heute sind wir eigentlich schon bei Plattformen angelangt. Und die haben wieder ganz andere Themen. Ein System war bislang immer noch etwas, was ich einmal auf den Markt bringe. Da gibt es einen Start of Production, dann ist das Auto fertig. Ja. Plattform heißt, dass ich eigentlich verschiedene Schichten, verschiedene Bausteine in verschiedener Geschwindigkeit entkoppelt voneinander weiterentwickeln. Und da sind wir eben noch lange nicht dabei. Und wenn wir jetzt mal den Sprung zum Militär machen, dann haben wir eben auch die verschiedenen Gattungen. Also da gibt es Dinge, die fahren, es gibt Dinge, die fliegen, es gibt Dinge, die schwimmen, ja, und es gibt Menschen mittendrin. Und die sind eben jetzt auch auf dem Sprung, Abstraktionen einzubauen. Das heißt also, alle Sensoren, die zum Beispiel in unterschiedlichen Stellen irgendwelche Dinge sehen und aufnehmen, werden eben zu einem einzigen Layer zusammengefasst. Alle Aktionen, die ich mache und so weiter. Ich spreche es mal ganz abstrakt. Das ist dann sehr schnell auch sehr, sehr interessant, was da alles genau passiert. Aber im Kern heißt es, dass man eben zwischen ganz unterschiedlich aufgewachsenen Organisationseinheiten, zu unterschiedlichen Dynamiken, unterschiedlichen Geschwindigkeiten, unterschiedlichen Erfahrungshintergrund, bis hin zur Ausbildung, ja, Leute, die Mechanik können, Leute, die Software können, auf einmal zusammenarbeiten muss in einem engen Verhältnis. Und die brauchen Begrifflichkeiten, Sprachen, die brauchen Datenplattformen, die brauchen Prozesse, in denen sie das tun können. Und Philipp, ich glaube, da leistet ihr einen großen Beitrag dazu, dass man tatsächlich diesen Schritt von mein Home-Turf zu einer Plattform oder zu einem Level, dass man diesen Schritt auch wirklich gehen kann.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Zu der Frage, was können wir daraus lernen? Also genau die Punkte eigentlich, die Christoph sagt, teile ich auch. Ich würde vielleicht noch ein bisschen was Technisches hinzufügen. Also was haben die Autohersteller gelernt? Sie haben gelernt, und das auch mit sehr hohen Kosten teilweise, dass die Information nicht nur der CAD-Zeichnung in hoher Qualität sein muss, um irgendeine Simulation durchführen zu können, bevor ich das 1000-mal baue und immer wieder crashen lasse zum Beispiel. Ja, das ist ja schon etwas länger da, das Verständnis. Aber langsam auch mehr und mehr, dass ich die Informationen der Elektrik, Elektronik und Software auch in einer vernünftigen Dokumentation jederzeit im Entwicklungsprozess benötige und dadurch viel schneller bin. Ja, und das hat aber ja auch lange gedauert. Und dass Datenqualität wichtig ist, würde ich sagen, ist immer noch nicht, also insbesondere Produktdatenqualität, ist noch nicht überall klar. Ja, lernt das Top-Management mehr und mehr in meinen Augen. Aber das ist essentiell. Und im Defense haben wir eine schöne Situation, weil die Unternehmen können damit sogar noch Geld verdienen. Das heißt, wenn man sich das überlegt, dass ein Defense-Anbieter, wenn er die Gesamtsystemdaten zur Verfügung hat, das heißt, ja, ich schieße, egal ob das jetzt schwimmt, fliegt oder steht oder fährt, ich schieße und was passiert da drin genau in meinem System, sind wesentliche Informationen, die ich zum Beispiel zum Upskilling von Soldaten benötige. Ebenso möchte ich gerne als Army wissen, wie setzt du denn meine Requirements? Und wenn ich jetzt ein Requirement verändere, wird dann das System günstiger oder kommt es schneller hier bei mir auf den Hof, um die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen? Und diese Informationen, dort sind auch die Länder willens, zumindest ist das unsere Wahrnehmung, dafür auch Geld zu bezahlen, weil natürlich der Endoutcome ist, das System wird vielleicht maßgeblich günstiger, maßgeblich schneller irgendwo stehen und ich brauche weniger Varianten, weil vielleicht dann doch die Requirements von der deutschen Bundeswehr und der französischen Army doch gar nicht so unterschiedlich sind. Ja, oder gleich mit der gleichen Plattform lösbar sind. Und das führt dazu, dass natürlich die Defense-Anbieter die Möglichkeit haben, auch schon wesentlich früher einen Cashflow von ihrer Entwicklungstätigkeit zurückzubekommen, weil sie schon, bevor sie überhaupt das System liefern, die Informationen verkaufen können. Und das sind natürlich, also das ist ein bisschen besseres Umfeld, das hat im Automotive natürlich niemand die Möglichkeit, weil wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe, dann würde ich ungerne super viel immer schon ein Jahr vorher für die Daten bezahlen. Wahrscheinlich niemand von uns würde das gern machen. Aber dieses Learning genau, es ist eine Plattform, weil ich möchte auch in 5 Jahren gegebenenfalls eine Software in dem Flugzeug verändern, weil ich eine neue Sensoreinheit dran schraube, die neue Technologien abbildet. Genau diese Benefits möchte ich haben. Deswegen baue ich so eine Plattform, ja, kein System mehr. Und dafür sind die Daten super wichtig. Und dieses Learning ist, glaube ich, essentiell, weil wir sehen einfach, wir könnten nicht ansatzweise so große Business Cases bei unseren Kunden ermöglichen, wenn sie das von Anfang an so machen würden. oder gemacht hätte.
Wir nähern uns schon dem Ende, aber ich habe noch ein Stichwort, das ich gerne aufgreifen würde. Du sagtest gerade, ist Datenqualität und das wird wichtiger. Was verstehst du darunter? Wann ist die Qualität nicht gut? Ist das der fehlende Kontext oder hast du da was anderes?
Hast du jemals gute Datenqualität gesehen?
Naja, nach einer Zeit schon, ja, weil es ist alles, also für uns ist Datenqualität wirklich die Vollständigkeit und die Richtigkeit plus Aktualität. So, das bedeutet für uns also wirklich die fachliche Korrektheit. Wenn ich jetzt, ich definiere was, wie Gerät A und B miteinander reden und dann messe ich das in dem realen Produkt und dann ist die Frage, wie gleich sind diese beiden Datasets? Ja, solche Sachen stellen wir unseren Kunden zur Verfügung, weil dann natürlich unsere Kunden auch mehr und mehr sehen, mit einer besseren Datenqualität mache ich weniger Fehler, ich bin schneller, ich kann viele Sachen viel, viel schneller identifizieren. Ja. Muss man sich vorstellen, dann hat man die Soll-Daten, die definiert worden sind. Stellt euch vor, da ist die Signaldefinition ist einfach falsch. Und auf dieser Signaldefinition, weil da sind die Daten drin, die ich für manche Funktionen brauche. Der Sensor von dem Türgriff, ja, der sagt, ich bin da und der hat die Hand in der Tür. So, wenn dieses Signal steht jetzt drin, das wird inklusive Signatur geschickt, wird in der Realität aber ohne geschickt. So, alle anderen, die irgendwie dieses Signal von dem Türgriff haben wollen, haben ja vorher was Falsches ausgelegt. Bedeutet, irgendwer muss ändern. Das heißt, ich habe auf jeden Fall wieder irgendeinen Fehler und ich habe auf jeden Fall wieder Fehlerkosten dadurch, dass ich im Endeffekt in meinem System fehlerhafte Daten hatte. Das heißt, das ist, ja, zieht sich durch, und deswegen essentielles Thema, Daten sind nicht immer Öl, ja, aber Informationen sind fast immer Gold.
Wunderbares Schlusswort. Philipp, ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch auf der Hannover Messe. Wir senden ja zu einem Zeitpunkt, wo die Hannover Messe noch läuft. Also wer euch treffen möchte, ich glaube, der kann ganz einfach über die Webseite auch Kontakt mit euch aufnehmen und findet euch auch da. Viel Erfolg und ich bin gespannt, wie wir es gemeinsam schaffen, die Industrie zu mehr Datenverständnis und Datenqualität und Ende zu Ende zu bringen. Alles Gute euch und danke für das tolle Gespräch.
Vielen Dank euch beiden. In the world we explore, digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers, in a new age song, every code and data, join the journey along. Dig deeper, tech and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity. From cloud to cyber, shining in the night. Look at the horizon, future where it stands. In this digital era, grasp it with both hands.
Where it stands in this digital era.